Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Heute ist Christian Dürr, aktueller Bundesvorsitzender der FDP, zu Gast. Mit ihm sprechen wir über die wirtschaftliche Lage Deutschlands und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts. Natürlich sprechen wir aber auch über die strategische Ausrichtung der FDP selbst. Wie will die Partei wieder stärker werden und klarer erkennbar sein? Und welche Antworten gibt sie auf die aktuell wichtigen Fragen in unserem Land? Ein spannendes Gespräch über Wirtschaft, Verantwortung und politische Perspektiven. Viel Spaß beim Zuhören. Dann erstmal vielen Dank für die Zeit. Ich würde mit den User-Fragen zur FDP beginnen. Die sind nämlich alle so ein bisschen ähnlich. Ein User hat gefragt, wie will die FDP wieder klar erkennbar werden? Anderer wollte wissen, wie soll das gelingen, über 5% zu kommen? Anderer wollte wissen, wie soll das an Bedeutung wieder gewinnen, das Projekt FDP? Und ob das eher ein Kommunikationsproblem oder ein inhaltliches ist, vielleicht kann man da so ein bisschen den Plan erläutern, wie es da jetzt mit der FDP weitergehen soll.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und das sind ja artverwandte Fragen, wenn ich das so sagen darf. Also die Frage ist eigentlich ausgehend, warum braucht es die FDP überhaupt? Man könnte ja sagen, Partei ist kein Selbstzweck, das teile ich. Also das heißt, welchen Mehrwert hat unser Land und hat die deutsche Politik, wenn es eine liberale Partei gibt? Und ich glaube, das ist auch, wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, das, was mir viele Menschen spiegeln. Was die Leute in Deutschland mittlerweile rasend macht, ist die mangelnde Veränderung. Also ich glaube nicht, dass die Menschen sagen, ich bin nicht veränderungsbereit, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist, sondern sie spüren, dass sich etwas ändern muss. Wir kommen bestimmt gleich noch dazu, was sich dann ändern muss. Aber die Tatsache, dass gewählt wurde und irgendwie ist danach ungefähr die gleiche Politik. Jetzt könnte man etwas flapsig sagen, in der aktuellen Bundesregierung die gleiche Politik wie in der Ampel, nur mit wesentlich mehr Schulden. Das lässt die Menschen irgendwie ratlos zurück. Stärkt leider auch die Extremisten. Ich merke, dass Menschen veränderungsbereit sind, aber gleichzeitig merken, dass bei den Wahlen irgendwie danach nichts anderes passiert. Bei der aktuellen Bundesregierung wesentlich mehr Schulden, aber gleichzeitig ungefähr die gleiche Politik. Denn die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Und ich glaube, es sind im Wesentlichen zwei Dinge. Erstens, die Welt wird schneller, technologischer. Wir kommen mit unserem Rahmen nicht mehr hinterher. Also große Geschäftsmodelle entstehen nicht in Deutschland und Europa, sondern woanders. Stichwort KI. Und zweitens, wir haben einen heftigen demografischen Wandel. Das ist jetzt keine Altersdiskriminierung, aber damit muss man umgehen. Die sozialen Sicherungssysteme sind in einer Schieflage. Zwei Riesenbaustellen. Und irgendwie hat man das Gefühl, es wird nicht so richtig angepackt. Und da ist die Mission aus meiner Sicht der FDP auch als radikale Veränderungskraft für unser Land.
Bei der Diagnose gibt es vor allem bei unserem Publikum, bei unseren Podcast-Hörern, glaube ich, wenig, die da jetzt was anderes behaupten. Da haben wir schon mal schnelle Einigkeit. Die Frage ist aber jetzt, wie soll da die FDP die praktische Umsetzung denn überhaupt schaffen? Der eine oder andere hat auch gefragt, ja, wie ist das in Zukunft? Soll die Brandmauer zur AfD bestehen bleiben? Wie soll das denn gelingen? Weil um mit der CDU eine entsprechende Mehrheit zu bekommen, da braucht man schon viel Fantasie.
Also ich glaube, für vieles von dem, was wir vorschlagen, gibt es durchaus Mehrheiten in Deutschland. Sie vereinen sich zurzeit noch nicht auf die FDP. Das ist auch unser Job, das besser zu machen. Und gleichzeitig muss man wissen, wenn ich mir jetzt die AfD mal angucke, eine Sekunde, das ist ja keine wirtschaftsfreundliche Partei. Also wir erinnern uns daran an das Abstimmungsverhalten zu Mercosur im Europäischen Parlament da haben. Und ich glaube, es war kein Zufall, AfD, Linke und Grüne gemeinsam abgestimmt gegen ein Freihandelsabkommen im Prinzip, weil sie skeptisch sind bei solchen Dingen. Also die Hoffnung, wenn man irgendeine Mauer überwindet, dann wird's besser, die teile ich nicht. Und gleichzeitig finde ich Brandmauerdebatten immer ein bisschen abgehoben. Es geht nicht um Zusammenarbeit mit einer Partei, aber sie ist real da. Und für mich steht außer Frage, dass wir Koalitionen bilden müssen, die echte Veränderungen bringen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Da die Veränderungsbereitschaft der Menschen in Deutschland da ist, kann man in Koalitionen Dinge durchsetzen, die vielleicht die anderen Partner nicht sofort teilen. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel aus der Ampelzeit, damit das deutlich wird. Damals habe ich gesagt, Mensch, wir wollen technologieoffen sein bei den Antrieben. Lasst uns mal einen klimaneutralen Kraftstoff in Deutschland erlauben. Der war noch nicht verboten, verrückterweise. Also haben wir gesagt, lasst uns den erlauben. Dann waren die Grünen erst dagegen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann können wir das auch öffentlich diskutieren. Und auf einmal merkte man, die waren dann doch dafür, weil sie gemerkt haben mit dem Argument, wir wollen keine klimaneutralen Kraftstoffe, weil das ist Konkurrenz zum E-Auto oder das würde das Verbrenner aus in Frage stellen, ist irgendwie ein blödes Argument. Mehr Technologien bringen eben doch mehr. Also ich glaube, und das ist der Job meiner Partei, deutlich zu machen, dass wir diese Veränderungsbereitschaft haben und dass, wenn das Menschen in Deutschland teilen, dass dann auch Koalitionsregierungen dazu in der Lage sind, das umzusetzen. Zurzeit blockiert man sich, glaube ich, bei Schwarz-Rot da eher gegenseitig, insbesondere bei der Rentenpolitik. Auf Demografie kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber diesen großen Wurf zu machen, führt dazu, und davon bin ich überzeugt, dass die Menschen von den Extremisten wieder weggehen, hin zur demokratischen Mitte, weil sie sagen, okay, die können doch Lösungen bringen. Also man muss den Mechanismus verstehen. Menschen sind zurzeit enttäuscht von den Parteien in der Mitte, weil sie keine Veränderung bringen. Ich bin fest überzeugt davon, die Mitte wird wieder stärker und bekommt auch wieder mehr Prozente, wenn sie die Veränderung umsetzt.
Was hatte die FDP konkret aus der Ampelzeit gelernt? Was wird man da besser machen, was man beim letzten Mal nicht gut gemacht hat?
Genau das. Also als die Koalition 2021 gestartet ist, war die Stimmung in Deutschland noch eine andere. Man dachte, Corona ist vorbei, jetzt geht's wirtschaftlich wieder aufwärts. Und das hat sich aber nicht eingestellt. Krieg in der Ukraine, dann Energiekrise, dann Wirtschaftskrise. Und es war klar, es muss sich was verändern. Aber die Koalition, ich sag mal aus FDP-Sicht, hatte die Grundlage, keine Steuererhöhung, keine Abschaffung der Schuldenbremse und, wenn man so will, für die Autofahrer kein Tempolimit. Aber das sind drei Keimprojekte. Und was eine Koalition aber braucht, um erfolgreich zu sein, sind echte, große, auch disruptive Reformprojekte. Ein Punkt, um es mal konkret zu machen, die gesetzliche Aktienrente. Wir brauchen dringend Kapitaldeckung aufgrund des demografischen Wandels in den sozialen Sicherungssystemen. Ich bin überzeugt, wenn eine Koalition das machen würde, dann könnte sie Mehrheiten hinter sich versammeln. Weil Menschen wissen, dass sich was ändern muss. Also das letzte Rentenpaket von Schwarz-Rot wird ja sogar von älteren Wählern abgelehnt, weil sie verstehen, auch wenn sie vielleicht von profitieren könnten, aber die verstehen, dass das nicht mehr funktioniert.
Ja, das ist auch das, was ich in meinem privaten Umfeld wahrnehme und auch das, was User bei uns immer wieder schreiben. Auch meine Eltern sind eigentlich nicht dafür. Ja. Also vor allem sind es Leute, die Familie haben, die die Kinder sehen, die die Enkel sehen und sich vorstellen, wie das für die in 20, 30 Jahren ist und dann sagen, das kann eigentlich so nicht funktionieren. Und ich teile auch die These, dass bei der nächsten Wahl ein ganz zentraler Punkt sein wird, was macht Schwarz-Rot jetzt mit dem Rentenpaket? Unabhängig davon, ob die Stimmen dann an die FDP gehen oder an die Ränder, das wird dann natürlich auch von den Konzepten abhängen. Aber ich glaube, wenn da jetzt das Ergebnis nicht überzeugend wird und kein großer Wurf gelingt, dass das die auch bei der nächsten Wahl viele Stimmen kosten wird.
Gerne. Ja, tatsächlich habe ich genau die Sorgen, wenn ich das kurz sagen darf, dass es dann zu den Extremisten geht. Die meisten Menschen sagen gar nicht, dass die Extremisten es besser machen. Die sind nur maximal frustriert, dass die Mitteparteien zu wenig mutig sind. Also meine These lautet, die Menschen sind mutiger als die Politik und jetzt muss die Politik mutig werden.
Ja, so höre ich auch oft. Das Argument ist dann in der Regel, die hatten jetzt genug Chancen und haben es nicht hinbekommen. Und da ist es dann auch schwierig, ein Gegenargument zu finden, denn das ist ja auch richtig. Die Rentenproblematik gibt es jetzt seit 20 Jahren, ist sie bekannt. Die war schon zu Beginn von Angela Merkel bekannt. Und trotzdem wird sie durchgängig angegangen von SPD und CDU, die jetzt mehrfach dran waren. Das kann man schon so teilen.
Ja, das ist genau das Problem. Und genau das macht Ränder stärker. Ich glaube, Herr Merz, der hat ja gesagt mal beim Rentenpaket, ja, man dürfe keinen Rentenwahlkampf führen. Und auf eine Frage von einem jungen CDU-Mitglied, was spricht denn für dieses Rentenpaket, hat er ja gesagt, gar nichts, sondern es ist nur der Grund, im Job zu bleiben. Und ich glaube, das frustriert. Also diesen Mechanismus muss man verstehen. Die Nichtveränderung ist der Hauptkatalysator für die Extremisten. Je mehr Mut in der Mitte ist in Deutschland, desto mehr werden Extremisten überflüssig.
Spannende Zeiten auf jeden Fall.
Ja.
Stichwort Kapitalmarkt ist gerade schon gefallen. Da gab es natürlich auch mehrere Fragen dazu. Ein Stichwort war die Aktienrente. FDP-Konzept aus der Ampel. Wie ist denn da der aktuelle Stand der FDP? Würdest du sagen, ist aktuell auch weiterhin so der ähnliche Plan und wäre auch realistisch umsetzbar in einer möglichen Dreierkonstellation in Zukunft? Oder wie sind da aktuell die FDP-Gedanken dazu?
Also die Aktienrente hat einen Vorteil. Also ich freue mich, es ist ein exklusives FDP-Modell, aber auf der anderen Seite, die findet auch Anklang bei den Wählerinnen und Wählern anderer Parteien. Also auch andere finden die gut und richtig. Und ja, das ist nach wie vor der Plan und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Die Probleme, die wir in der Rentenversicherung haben, also in der gesetzlichen Rentenversicherung, die haben wir in etwa auch bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Und auch da brauchen wir einen Kapitalstock. Denn eins ist klar, gerade solche Vorsorgesysteme und Krankheitskosten werden höher, wenn eine Bevölkerung älter wird. Solche kapitalen Vorsorgen sind total wichtig. Und deswegen sage ich, bei der Rente dürfen wir nicht aufhören. Bei der Krankenversicherung braucht es einen solchen Kapitalstock in Zukunft auch.
Das könnte natürlich ein noch deutlich dickeres Brett werden. Aber prinzipiell auch das Krankenversicherungsthema bei der Diagnose gibt es da, glaube ich, gibt es da nicht zwei Meinungen, weil das Problem so offensichtlich ist und inzwischen ja auch schon so unfassbar brennt, dass es die Not ist da wirklich ja sehr, sehr groß.
Ja.
Weiter würde ich noch gern zum Kapitalmarkt ein, zwei andere Fragen zulassen. Ein User wollte wissen, warum investieren immer noch so wenig Deutsche in Aktien und was müsste politisch passieren, damit die private Kapitalmarktbeteiligung breiter wird?
Ich glaube, es sind ein Grund, ich habe eine These, die sage ich gleich, und zwei Dinge, wie man es lösen kann. Ich komme erstmal zu den Lösungen, denn wir wollen ja lösungsorientiert reden und was man machen kann in Deutschland in der Politik. Es muss transparenter sein. Also ich glaube, ein echtes Altersvorsorgedepot, wo man auf einen Blick sehen kann, okay, das ist meine gesetzliche Rente, optimalerweise kapitalgedeckt. Da habe ich privat vorgesorgt, ich habe den ETF, ich habe den Sparplan, whatever. Drittens, mein Arbeitgeber tut das und das für mich. Das bringt mir das in eine Summe, prognostisch, wenn ich in Ruhestand eintrete. Und gleichzeitig, wenn ich bei der privaten Vorsorge mehr mache, habe ich so und so viel mehr später im Alter übrig. Also ich glaube, es muss wirklich mehr Transparenz geben. Und das Zweite ist, es muss attraktiver sein. Das heißt, es muss steuerlich attraktiv sein. Ich glaube, so ein Altersvorsorgedepot oder wie die Amerikaner es machen, 401k, also all diese Dinge, die jedem, der arbeitet, Steuern zahlt, automatisch dazu animiert, Kapital vorzusorgen, machen absolut Sinn. Und jetzt die These, warum ist in Deutschland so unausgeprägt? Natürlich wegen den beiden Punkten, die ich gerade gesagt habe, weil die noch nicht da sind, weil ich glaube, es gibt einen dritten. In Deutschland gab es, das war wahrscheinlich lange vor deiner Zeit, aber ich erinnere mich noch, mal die T-Aktie. Und bei der Privatisierung der Deutschen Post, Telekom ist an die Börse gegangen und die ganze Politik hat gerufen, liebe Deutsche, kauft die Aktie, die T-Aktie ist genau das Richtige. Also exakt das, was ein Anlageberater niemals machen dürfte, er würde wahrscheinlich standesrechtlich erschossen, kaufen Sie nur ein Produkt und setzen Sie alles auf dieses eine Produkt und wenn es daneben geht, haben Sie Pech gehabt. Natürlich hat sich die T-Aktie dann volatil entwickelt, ist teilweise nach unten gegangen und alle waren tierisch geschockt. Also die Deutschen hatten historisch leider keine Nähe zum Kapitalmarkt und zum Aktienmarkt. Und ich glaube, diese T-Aktie war nur noch mal ein echter Schock, weil das natürlich irre war, nur auf einen Titel zu setzen. So, und dann hat sich, glaube ich, die Sache ein bisschen entfremdet. Und dann wurde es teilweise politisch diffamiert, nach dem Motto, das ist alles Casino-Kapitalismus. Während andere Länder, Schweden, die Vereinigten Staaten, haben die privaten Haushalte überall kapitalgedeckte Vorsorge. Und deswegen müssen wir da besser werden. Und ich glaube, einerseits positive Kommunikation. Solche Podcasts dienen ja auch dazu, denke ich. Und zum Zweiten die Rahmenbedingungen. Also Transparenz und Attraktivität.
Ja. Die Telekom-Aktie, da war ich zwar schon auf der Welt, aber natürlich noch nicht am Kapitalmarkt entsprechend. Das ist aber ein allgegenwärtiges Thema. Das bekommen wir auch mit. Natürlich auch ganz andere Zeiten. ETFs gab es gar nicht in dem Sinn. Fonds waren noch teurer als heute. Natürlich auch schwierige Konstellation. Und dann kommt im Fernsehen ständig Werbung. Da sagen Leute, man soll in die Telekom-Aktie investieren. Ist natürlich auch crazy. Schwierige Mischung.
Ja.
Aber gut auch, dass die Zeiten da heute einfacher geworden sind. Das Thema in Bezug auf die USA wurde ja gerade schon kurz angesprochen. Warum kopieren wir das nicht einfach, das 401er-Modell von den Amis? Das klappt ja bei denen eigentlich ganz gut. Warum nicht auch in Deutschland?
Ich wäre sofort dafür. Also wir nennen das Altersvorsorgedepot. Klingt ein bisschen technisch, aber genau darum geht's. Die betriebliche, aber die private Vorsorge zusammenzudenken und den Menschen ganz transparent aufzuzeigen. Das ist das, was du an Steuern zahlst. Das ist das, was du sparst, wenn du privat vorsorgst. Denn es hat neben der Altersvorsorge noch zwei weitere Effekte. Erstens, die Vermögen der privaten Haushalte sind in solchen Ländern wesentlich höher. Deutschland, wenn man das mal vergleicht, sogar mit Italien oder sogar mit Griechenland, da haben die die privaten Haushalte in Deutschland ein geringeres Vermögen. Das ist ja geradezu irre, obwohl wir so eine große Volkswirtschaft sind. Und zweitens, Kapitalsammelstellen und insgesamt große Kapitalstöcke erhöhen natürlich die Investitionsfähigkeit und die Investitionsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Wir ärgern uns immer, dass die Amis so gut beim Kapitalmarkt sind und große, neue, auch digitale Geschäftsmodelle finanzieren können. Ja, in Deutschland wäre das auch da, würde mehr Vermögen, ich sage sogar mal ganz zugespitzt Reichtum, in den Händen von privaten Haushalten sein, hätten wir das auch mehr in Deutschland. Also es hat auch einen dynamischen Effekt für die Volkswirtschaft.
Eine Frage, die gut dazu passt: Warum wandert denn Kapital zunehmend mehr ins Ausland und was sollten wir dagegen tun, dass das in Zukunft nicht mehr so ist?
Also da komme ich zum zweiten großen Megatrend. Ich habe jetzt viel über Demografie, Auswirkungen und so gesprochen. Das zweite ist, wir haben einen schnelleren technologischen Fortschritt. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Und das stößt auf super starre Rahmenbedingungen in Deutschland. Das berühmte Wort Bürokratie, Überregulierung. Und das ist eines der Hauptgründe. Wenn man in Deutschland eine Firma aufmacht, investiert, insbesondere wenn man nicht nur digital investiert, sondern physisch in Anlagen, in Fabriken, dauert es ewig und kostet damit unendlich viel Geld. Platt gesagt, woanders geht's wesentlich schneller. Ein Beispiel, und ich bin jetzt wirklich niemand, der die aktuelle US-Administration hochleben lässt, ganz im Gegenteil. Aber auch Bundesstaaten wie Texas beispielsweise, da kann man wesentlich schneller investieren. Und dadurch wird's auch gemacht. Also Geld wäre da, aber im Ausland bringt es mehr Rendite, weil schneller, unbürokratischer, man kann seine Ideen schneller umsetzen. Und das ist in der heutigen Zeit super wichtig, weil die Dinge werden schneller. Innovationszyklen von, keine Ahnung, Autos, Maschinen, die werden immer kürzer, insbesondere durch KI-Modelle. Und wenn man dann als Bürokratie super langsam ist, dann ist der Investitionsstandort Deutschland nochmal doppelt unattraktiv. Also die Langsamkeit ist das große Problem. Und da müssen wir, ich sage es ganz bewusst, nicht nur mehr Mut, sogar mehr Risiko wagen in Deutschland. Also platt gesagt, bevor wir große KI-Modelle haben und große KI-Unternehmen in Deutschland, hatten wir als erstes die Regulierung. Es müsste genau umgekehrt sein.
Bürokratieabbau, immer wieder ein ganz großes Thema.
Gab's das Wort mit auch, dem langen Bart.
Genau, gab's auch User-Fragen dazu. Und ich finde das ja immer sehr faszinierend. Gefühlt jeder fordert Bürokratieabbau und irgendwie klappt es dann trotzdem nicht. Ich war in der letzten Periode der Ampel, war ich für zwei Aufnahmen in Berlin, erst mit dem Johannes Vogel von der FDP, dann bei der Julia Klöckner. Und Julia Klöckner, damals CDU in der Opposition, hat auch ganz groß gefordert Bürokratieabbau. Und da habe ich gesagt, jetzt mal im Ernst, die CDU war doch jetzt so viele Jahre dran und während der Zeit hat es nicht geklappt, jetzt klappt es auch nicht. Und kurz drauf, dann vor der letzten Wahl, hatte ich den Christian Lindner im Podcast und habe dann gesagt, jetzt mal ganz ehrlich aus der Praxis, wo konkret scheitert es denn, wenn die FDP immer sagt, Bürokratie abbauen, wer verhindert das denn? Irgendwie sind doch alle dafür. Und der damals schon bei einigen Dingen konkret auf die Grünen gezeigt, die damals ein paar Sachen, die die FDP gerne gemacht hätte, nicht machen wollten. Jetzt wäre meine Frage, wie ist denn da aktuell jetzt die FDP-Sicht? Was wird die denn gerne machen im Bereich Bürokratieabbau? Und wer aus der aktuellen Regierung bremst das denn? Denn wenn man so die Medien verfolgt, vor allem aus der CDU-Seite kommt ja schon eher, wir sind auch für Bürokratieabbau. Was sind denn da so aus der Praxis jetzt so ganz, ganz konkrete Sachen, die man machen könnte, die aber nicht funktionieren?
Ganz entscheidende Frage von dir, weil das macht Menschen rasend. Ne? Jeder in der Sonntagsrede sagt jeder Politiker. Ich mache mal den Scherz, in Sonntagsreden ist es Common Sense. Das Problem ist immer montags bis freitags. Darauf komme ich jetzt. Warum ist das so? Also die FDP selber, auch in ihrer inhaltlichen Programmatik, ist natürlich für Bürokratieabbau, selbstverständlich. Aber die Frage ist, warum kann man es manchmal nicht durchsetzen? Bürokratieabbau erfordert nämlich in Wahrheit Mut. Ich mache es mal in einem ganz kleinen Beispiel deutlich, damit der Mechanismus nachvollziehbar ist. In Deutschland gibt es in Unternehmen ab einer bestimmten Größe den berühmt-berüchtigten Leiterbeauftragten. So, da sagt jeder, was für ein Quatsch, das muss man abschaffen. So, jetzt machen wir es mal ganz konkret. Wenn du gefragt wirst, findest du Leiterunfälle gut, dann würdest du immer sagen, nee, Leiterunfälle sind blöd. Also ich bin dagegen, dass Menschen mit Leitern einen Unfall haben und sich den Fuß brechen oder sowas. Das ist doch Common Sense. Und dann kommt ganz schnell das Argument, ja, aber wenn Leiterunfälle gefährlich sind, dann muss man doch alles dafür tun, um Leiterunfälle zu verhindern. Und dann kommt der Leiterbeauftragte um die Ecke. Und so könnte man es auf viele Dinge ausweiten. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz soll beispielsweise soziale Standards entlang von Lieferketten sicherstellen. Ja, wer ist gegen soziale Standards? Die Frage ist immer, hilft diese Bürokratie noch oder schwächt sie uns so sehr, dass in Wahrheit das Ganze sogar kontraproduktiv ist. Also platt gesagt, wenn Produkte woanders hergestellt werden unter schlechteren Bedingungen, dann werden sich wahrscheinlich mehr Menschen die Haxen brechen, als wenn es in deutschen Unternehmen unter guten Bedingungen ohne Leiterbeauftragten hergestellt wird. Aber das ist ein bisschen schwieriger zu argumentieren. Also Bürokratieabbau im Konkreten erfordert Mut. Im Abstrakten ist es Wohlfall, da sagt's jeder. Und im Konkreten muss man es echt durchhalten. Bis hin zu dem Vorwurf, ja, wer gegen das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist, der will die Kinderarbeit nicht bekämpfen. Ich finde Kinderarbeit schrecklich. Ich habe selbst 2 Kinder. Nur wenn wir aus Lieferketten rausfallen und Länder wie die Volksrepublik China eintreten, haben wir dann nicht der Bekämpfung der Kinderarbeit vielleicht sogar einen Bärendienst erwiesen. Also, das ist der Mechanismus dahinter. Und ich lasse auch diese Beamtenschelte nicht gelten nach dem Motto, die bösen Beamten. Das finde ich falsch. Es sind am Ende Politiker, die das entscheiden. Und in jedem einzelnen Fall muss man Rücken gerade machen und standhaft sagen und sagen, nein, der Leiterbeauftragte ist Quatsch. Und selbstverständlich passen wir auf, dass wir nicht von der Leiter fallen. Aber wir wollen wirtschaftlichen Fortschritt bei uns haben. Das bringt übrigens auch mehr Sicherheit in Zukunft. Denn die nächste Sicherheitsleiter, die in Deutschland entwickelt wird, wird dann garantiert ein Kassenschlager werden, um mal am konkreten Beispiel zu bleiben.
Das war ja jetzt noch ein Sicherheitsargument. Der Christian Lindner hat damals das Bon-Thema gebracht, im Sinne von, wenn der Bäcker verpflichtet wird, für ein 80-Cent-Brötchen jedes Mal einen Bon aufzustellen. Und da wären jetzt, aus meiner Erinnerung, wären da die Grünen eben dagegen gewesen, Argument Schwarzarbeit und solche Dinge. Na, du hast natürlich immer was auf der Risikoebene. Es gibt immer ein Argument dagegen.
Genau.
Logisch. Es ist auch eine Abwägung dann. Aber wenn man immer sagt, kommt die German Angst, nein, da könnte was passieren, das könnte Schwarzarbeit fördern, das könnte für die Sicherheit sein. Wenn man das immer sagt, ist das Ergebnis natürlich so schlecht wie aktuell. Deshalb würde ich gern jetzt ganz aktuell noch über 1, 2 weitere Beispiele reden. Wo sagt denn die FDP, wo könnte man aktuell vielleicht noch, vielleicht auch bei größeren Themen, was auch die Wirtschaft aktuell bremst, wo ist da zu viel Bürokratie aktuell am Start?
Ich sag dir ein Beispiel und verbinde das mit unserem ersten Thema, mit der Frage demografischer Wandel und älter werdende Gesellschaft. Ein Haupthemmnis für Wachstum in den kommenden Jahrzehnten ist der demografische Wandel. 2 Menschen werden aus dem Erwerbsleben in den wohlverdienten Ruhestand gehen. 1 Person wird eintreten. Wir werden bis 2030 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Zahl der Städte Hamburg und Berlin verlieren. Also echt dramatisch. Wo können wir was tun? Auch bei der Einwanderungspolitik. Mein Leitmotiv lautet immer, es muss leichter sein, nach Deutschland zu kommen, um zu arbeiten, als nach Deutschland zu kommen, um nicht zu arbeiten. Zurzeit dauert das teilweise 1,5 Jahre, bis man Arbeitsvisum bekommt. Dann werden Anerkennungsverfahren gemacht, also 1000 Hürden zu überwinden, anstatt dass man sagt, an der Stelle verzichten wir komplett auf Bürokratie und führen folgende Regel ein. Jeder, der mit dem deutschen Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag hat, von dem sie oder er dann Steuern und Abgaben in Deutschland zahlen würde, kriegt sofort einen Aufenthaltstitel und kann sofort losklotzen und arbeiten. Ohne Berufsanerkennung, ohne komplizierte Verfahren. Und im Gegenzug gibt es keinen Anspruch auf steuerliche Sozialleistungen. Das klingt erstmal total verrückt, aber genauso benehmen sich moderne Einwanderungsländer. Die sagen nämlich, jeder, der ranklotzen will, kann kommen. Und natürlich ist dann Sprache wichtig, ohne jeden Zweifel. Aber man muss nicht vorher jeden durchtesten, weil zurzeit ist es wirklich leichter, an der Grenze Asyl zu sagen, um nach Deutschland zu kommen, als zu sagen, ich will einen Aufenthaltstitel, weil ich hier arbeiten will. Und das ist so eine ganz klassische Mischung aus Bürokratie auf der einen Seite und ich glaube, einer wirklich falsch verstandenen Migrationspolitik, denn es geht ja nicht darum, auf Migration zu verzichten, sondern die richtige Migration zu haben. Und da, glaube ich, können wir echt bürokratische Hürden einreißen.
Finde ich ein sehr, sehr treffendes Beispiel. Jetzt bin ich hauptberuflich Polizist und bekomme deshalb auch ab und damit, wer dann so abgeschoben wird und aus welchen Gründen. Hm. Und oft genug fällt mir und auch uns auf, wieso schieben wir teilweise Menschen ab, die ein Arbeitsverhältnis haben und schieben Menschen, die straffällig werden, nicht ab, die keins haben und auch die nicht vorhaben, eins zu haben. Ich sehe es genauso. Warum knüpft man das nicht daran, sagt jemand, der einen entsprechenden Arbeitsvertrag hat, der wird nicht abgeschoben? Es kann natürlich noch ein paar exklusive Gründe geben, die vielleicht noch irgendwo ein Sternchen, ne, keine Frage. Aber dass das mal als Grundbedingung steht, dass das auch propagiert wird, das sorgt auch dafür, dass eben andere Menschen zu uns kommen, die wissen, okay, in dem Land bin ich erstmal sicher, ich kann arbeiten. Und ich finde auch das Argument mit den Deutschkursen, das ist jetzt gerade, die Tage haben das nochmal in der Zeitung, als Alexander Dobrindt sein neues Programm vorgestellt hat, wie er das mehr schaffen will, da kam direkt von der SPD-Seite noch weiter links, kam direkt das Argument, okay, er möchte aber Deutschkurse, er möchte darauf verzichten und er möchte das weniger in den Vordergrund stellen. Und da denke ich mir auch, es gibt doch so viele Jobs, da muss ich nicht perfekt Deutsch können, ich muss vielleicht gar kein Deutsch können. Gastrobetriebe, da muss jemand die Spülmaschine einräumen und ausräumen, da muss jemand putzen. Muss derjenige Deutsch sprechen? Ne? Zuarbeiter auf dem Bau, da gibt es ja schon Menschen, die sprechen auch die Sprache, die müssen nicht alle Deutsch können. Man kann bei uns auch arbeiten, ohne Deutsch zu sprechen, wenig Deutsch zu sprechen, das geht. Also ich finde das Argument, natürlich Deutschkurse sind wichtig, aber das alleine, dass das dafür sorgen soll, das ist wirklich Quatsch.
Ich sehe es ganz genauso. Und du hast vollkommen recht, es wird teilweise aus dem Job abgeschoben, während Straftäter hier bleiben. Manchmal ist es halt leichter, jemanden abzuschieben, der eine Sozialversicherungsnummer hat, einen Arbeitgeber hat und einen festen Wohnsitz, als jemand, der flüchtig ist oder irgendwie untertaucht oder ins Nachbarzimmer geht in einer Flüchtlingsunterkunft. Ich sag das mal so hart. Und das ist echt ein fieser Anreiz. Also wenn du ranklotzt, dich integrieren willst, wirst du als erstes bestraft. Das kann nicht sein. Bei den Deutschkursen habe ich eine lustige Geschichte. Mir hat mal ein Unternehmer gesagt, der hat zwei Flüchtlinge beschäftigt und das hat super geklappt. Die waren pünktlich, die waren fleißig, die haben immer mehr im Job gelernt. Die konnten ursprünglich kein Deutsch. Und dann haben die eine Aufforderung zur Teilnahme an einem Deutsch- und Integrationskurs bekommen. Und der lief immer von 10 bis 15:30 Uhr. Die haben ihren Job aufgegeben und saßen dann im Integrationskurs. Das ist doch verrückt. Also ich glaube, dass der beste Integrationshelfer der deutsche Kollege am Arbeitsplatz ist. Und das muss wieder unser Fokus sein. Wir müssen so ein Land von Randklotzern werden. Und dann kommen auch Menschen her, die sagen, ich habe Bock mitzumachen.
Ja, genau so ist es. Kenne ich eine ähnliche Story, wo auch ein Integrationskurs und ein Termin beim Arbeitsamt verpasst wurde, weil derjenige eben gearbeitet hat. Ja. Und dann abgeschoben werden sollte, weil er lieber gearbeitet hat, statt entsprechend die Termine wahrzunehmen. Ja. Und das finde ich auch, ist völlig falsch, kann so nicht sein. Und wenn der irgendwo arbeitet, man kann das an Bedingungen knüpfen, wie, dass dort eben entsprechend die mehrheitlich deutschsprachigen Mitarbeiter sind, wie auch immer, dass man nicht sagt, okay, die Leute arbeiten dann in irgendwelchen Betrieben, die das nicht fördern. Aber trotzdem, dass so die Regelungen sind und so steif in der Richtung, wenn man Termine verpasst, dass es dann Probleme gibt, das darf so auf keinen Fall sein. Deshalb sind wir uns da schon mal auf jeden Fall einig. Und ich glaube, da gibt's auch jetzt zumindest in meiner Community, weil wir bringen die Themen auch oft an, da gibt's wenig Meinung dazu. Am ehesten gibt's noch verschiedene Meinungen dazu, was die Sozialsysteme angeht. Denn das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und da würde ich direkt dann auch gern weitermachen, was das Bürgergeld angeht. Ist ja auch ein aktuell großer Diskussionspunkt. Wie sieht denn da das aktuelle FDP-Konzept dazu aus?
Also einen Punkt habe ich ja gerade schon angesprochen, nämlich wenn man herkommt auf so einem Fast-Track, um zu arbeiten, finde ich, muss man keinen Anspruch auf steuerliche Sozialleistung haben. Ich will übrigens eins dazu sagen, weil jetzt so ein bisschen, das klingt wie so eine verrückte Idee der FDP. Das Allerverrückteste ist, dass Deutschland das mit einigen wenigen Ländern, nämlich den Westbalkanländern, seit über 10 Jahren total erfolgreich tut. Also wir haben damals gesagt, oh, großes Problem mit Westbalkan, irreguläre Migration, alles durcheinander. Wir machen hier einen Fast-Track für Einwanderung im Arbeitsmarkt und die haben keinen Anspruch auf Bürgergeld. Und bei denen ist die Sozialleistungsquote 0,3%. Also so gering wie in keiner anderen Bevölkerungsgruppe. Das zeigt, dass es funktioniert, müsste man auf die Welt ausweisen. Warum sage ich das in Bezug auf das Bürgergeld? Weil Stand heute sind knapp 50% der Bürgergeldempfänger nicht deutsche Staatsbürger. Also das ist genau die Migration in die sozialen Sicherungssysteme, die wir vermeiden wollen, weil sie auch Integration behindern, denn Integration funktioniert halt nur über den Arbeitsmarkt. Und das ist eine erste Änderung, die ich fürs Bürgergeld wichtig finde. Zweite, wir haben im Bürgergeld selber die Situation, dass neben dem sogenannten Regelsatz die Kosten der Unterkunft bezahlt werden. Das heißt, die Warmmiete wird erstattet. Also mit anderen Worten, wer normal arbeitet, der muss seine Warmmiete aus dem Netto bezahlen. Und derjenige, der Bürgergeld empfängt, bekommt sie total zu 100% vom Amt erstattet. Und das ist echt ein fieser Anreizeffekt für diejenigen, oder sagen wir mal ein negativer Anreizeffekt für diejenigen, die eigentlich arbeiten wollen. Ich glaube, wir müssen diese Kosten der Unterkunft pauschalieren. Und dann muss man sich, weil das Bürgergeld ist eine Nothilfe und kein Dauerzustand, da muss man vorübergehend unter Umständen auch umziehen, wenn man es sich nicht leisten kann. Das klingt zwar auf den ersten Blick hart, Aber ansonsten kommen wir von diesem Anreiz nicht weg, dass das Bürgergeld sich deshalb lohnt, weil die Warmmiete komplett erstattet wird.
Ein Diskussionspunkt, der beim Bürgergeld auch immer groß in Talkrunden, die abends bei ARD und ZDF kommen, diskutiert wird, ist, wie viele Menschen kann man denn wirklich in Arbeit nehmen? Jetzt gibt es in Deutschland 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger, da muss man einige abziehen, die krank sind, da sind auch Kinder darunter, also einige, die auf jeden Fall nicht arbeiten können, aber es bleibt trotzdem, je nachdem, welche Studie man ranzieht, es bleibt trotzdem noch ein Betrag von mehr als 1 Million Menschen, die prinzipiell arbeitsfähig sind. Trotzdem gibt es nur 14.000 bis 16.000 Totalverweigerer. Und da habe ich die Woche in der Story mal gefragt, gibt es Menschen, die beim Jobcenter arbeiten, die mir mal sagen können, wie wird das denn überhaupt gefiltert? Wer ist denn ein Totalverweigerer? Woran liegt das, dass von diesen 1,5 Millionen Menschen, die arbeiten können, nur so wenige Totalverweigerer sind? Bekommen die zu wenig Angebote oder ist diese Regel zu lasch? Und die Aussagen von den Mitarbeitern im Jobcenter, die waren da sehr unterschiedlich. Manche sagen, okay, es gibt gute Gründe, nicht zu arbeiten. Andere sagen, die Regeln sind so lasch. Aber was bei mir ankam, ist, es gibt vor allem keine einheitlichen Regeln. Das heißt, diese Zahl ist eigentlich gar nicht, die kann man gar nicht so propagieren, weil in verschiedenen Bundesländern sind die Anforderungen völlig anders. In Bayern ist es deutlich strenger. In vielen anderen Bundesländern ist es viel, viel lascher. Und deshalb, damit zu argumentieren, ist eigentlich Quatsch. Wäre das vielleicht mal der erste Punkt, dass man sagt, man muss das vereinheitlichen, wer arbeiten kann, und bis zu welchem Grad zwingt man den dann? Wie macht man das mit Leistungen? Oder wie wäre da der Vorschlag der FDP, dass man die, Migration hatten wir ja gerade schon, aber dass man die 1,5 Millionen Leute, die jetzt hier sind, dass man die dazu bringt, auch zu arbeiten und das dann auch wirklich funktioniert?
Also einheitliche Regeln sind absolut wichtig. Das ist der Punkt, den du schon angesprochen hast. Die Herausforderung bei solchen Dingen ist immer, man kann die Leuten ja nicht richtig in den Kopf gucken. Ne? Also sind die Gründe tatsächlich oder sind sie eher vorgeschoben? Es ist gar nicht so leicht. Man versucht es natürlich rauszufinden und da geben sich die Jobcenter auch Mühe, aber leicht ist es nicht. Ich glaube, es ist eine Frage auch der finanziellen Rahmenbedingungen. Deswegen habe ich vorhin über das Thema Warmmiete gesprochen. Weil wenn man die Warmmiete auf einmal nur pauschal bekommt und nicht egal, wie hoch meine Warmmiete ist, übrigens auch egal, wie hoch meine Energiekosten sind, alles wird vom Amt übernommen, dann hast du schon eine eigene Motivation zu sagen, oh Mensch, dann suche ich mir lieber einen Job, dann verdiene ich was und habe auch was übrig, als dass ich hier rumkrebse sozusagen und bei der Miete unter Umständen Herausforderungen habe. So, das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube schon, dass die Zahl der sogenannten Totalverweigerer etwas unterschätzt wird, weil teilweise die Sanktionen nicht richtig durchgeführt werden können oder nicht durchgeführt werden. Ich glaube, wir müssen hier zu einer Situation kommen, wo Bürgergeldempfänger, und wir reden jetzt hier von Langzeitarbeitslosigkeit, ne? Wir reden nicht von denjenigen, die aus der Arbeitslosenversicherung Geld bekommen, weil sie mal vorübergehend arbeitslos geworden sind, sondern wir reden von der echten absoluten letzten Nullhilfe des Staates, wenn du schon durch die Arbeitslosenversicherung quasi durch bist. Das muss man dazu sagen. Und wer diese Nothilfe der Steuerzahler in Anspruch nimmt, ich glaube, der muss sich auch schon dafür rechtfertigen, wenn er nicht arbeitet. Also ich glaube, wir brauchen hier schon so eine gewisse Beweislastumkehr, weil wenn das Amt immer beweisen muss, dass jemand keine Lust hat zu arbeiten, gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist echt schwierig, den Leuten in den Kopf zu gucken.
Ja, ein Mitarbeiter des Jobcenters hat natürlich auch gesagt, es ist heutzutage leicht, zum Arzt zu gehen und da einen Attest zu bekommen, für was auch immer, dass man nicht arbeiten geht. Und da müssen dann einfach auch die Anreize passen. Und da ist die FDP-Position jetzt offensichtlich, die Einkommenssteuer im Niedriglohnsegment, die müsste eben runter sein, dass da auch der Abstand höher wird. Nicht Mindestlohn rauf, sondern die Steuerbelastung, die ist einfach im Niedriglohnsektor zu hoch. Ja. Und dann geht der eine oder andere, der mit dem Attest vom Arzt kommt, geht vielleicht dann, auf einmal sind die Gründe verschwunden, ne, weil sie vielleicht auch vorgeschoben sind, weil man einfach sagt, okay, für den Betrag X mehr lohnt es sich für mich dann doch zu arbeiten.
Ja, ich finde auch einen spannenden Punkt, weil wir das vorhin angesprochen haben und viel über demografischen Wandel und soziale Sicherungssysteme. Das große Problem für kleine Einkommen sind natürlich die Sozialabgaben, nämlich die Lohnnebenkosten. Und das Allerschlimmste, finde ich, und das Allerungerechteste ist, dass Menschen mit kleinem Einkommen, obwohl sie in die Rente einzahlen, und zwar nicht zu knapp. Ich habe mal eine Rechnung aufgemacht. Wenn jemand Mindestlohn verdient und Vollzeit arbeitet, er und sein Arbeitgeber zahlen ungefähr 400, 420 Euro im Monat in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Du bist Finanzmarktexperte, stell dir eine Sekunde vor, diese Person würde diese 420 Euro zu 100% am Kapitalmarkt anlegen können. In der gesetzlichen Rentenversicherung besteht ein Anspruch aus den Rentenpunkten von gut 900 Euro, da kommt noch die Grundrente dazu und der Rest kommt dann vom Amt, nämlich Grundsicherung. Wenn man mal breiter rechnet und diese 400 Euro am Kapitalmarkt angelegt würden, also ein Mindestlohnbezieher, der seine Rentenbeiträge am Kapitalmarkt anlegen darf, der kann mit einer Rente zwischen 2.000 und 3.000 Euro rechnen. Also da zeigt sich übrigens, wie insbesondere die mangelnde Kapitaldeckung kleine Einkommen noch viel mehr trifft als diejenigen, die eh was auf der Kante haben.
Bin ich natürlich direkt dafür. Ich verstehe auch Argumente, die sagen, das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung mit dem ganzen Beitrag. Aber selbst wenn es nur ein Drittel wäre, nur ein Drittel des Beitrags, mit dem könnte man schon riesige Effekte erzielen. Ja. Dann lass den anderen noch ihre zwei Drittel haben, lass es die mit der gesetzlichen Rente so weitermachen, wenn das mit der Umverteilung so super funktioniert, was es natürlich nicht tut. Aber mit einem Drittel und nur einem kleinen Teil davon, da könnte man schon richtig, richtig was bewirken.
So ist es, ja.
Dann noch anknüpfend daran, noch ein, zwei weitere Themen, wie da die FDP dazu steht. Und noch ein Thema, an dem sich beim letzten Mal so ein bisschen die Geister geschieden haben, nämlich die Schuldenbremse.
Ja.
Da hatten nämlich auch einige, waren da auch der Meinung, jetzt aus unserer Community auch, die gesagt haben, hey Freunde, gebt denen doch die kleine Aufweichung der Schuldenbremse in der Ampel. Setzt dafür doch lieber im Gegenzug zwei, drei Maßnahmen für die Wirtschaft durch, die die Wirtschaft voranbringen, und gebt denen dafür das Gummibärchen der SPD und den Grünen mit der Schuldenbremse. Wie ist denn da aktuell die Position der FDP?
Also, das mit dem kleinen Gummibärchen wird auf einmal ganz groß. Das sieht man in der aktuellen Koalition. Das kleine Gummibärchen aus dem Wahlkampf, das Herr Merz gesagt hat, ja, also eigentlich keine Änderung bei der Schuldenbremse, ist natürlich jetzt gewesen mit 500 Milliarden Sondervermögen, knapp die Hälfte oder in etwa noch mal so viel an zusätzlichen Verschuldungsausgaben im Haushalt. Da kommen wir auf 1 Billion Euro zusätzliche Schulden. Also wenn das so weitergeht, hätten wir in den Regierungsjahren von Herrn Merz etwa 50% so viel Schulden gemacht wie in der Geschichte der gesamten Bundesrepublik auf Bundesebene zuvor. Das ist schon krass. Also da muss man aufpassen mit dem kleinen Gummibärchen. Ich sage ganz offen, für Verteidigung ist es wahrscheinlich aktuell notwendig. Da haben wir auch einen Vorschlag gemacht, nämlich einen Verteidigungsfonds zu gründen. Aber grundsätzlich muss man sich ja die Frage stellen, müssen wir Schulden machen, weil der Staat viel zu wenig Geld hat? Und jetzt kommt so ein bisschen der Ökonom in mir durch. Also ich habe ja mal Wirtschaftswissenschaften studiert, ich bin Diplomökonom und schaue mir mal die Rahmendaten an. Jetzt könnte man sagen, ja, wir haben ja nur eine Verschuldung von ungefähr 63% vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist nur so 3% über Maastricht-Kriterium. Da sind ja alle anderen viel schlechter. Wenn ich aber insgesamt drauf schaue, da sind wir bei dem Thema, was wir vorhin hatten, die indirekte Staatsverschuldung, die ist in Deutschland viel höher als in fast allen Ländern der Welt. Das sind nämlich die Schulden, die in den sozialen Sicherungssystemen stecken. Also zukünftige Rentenansprüche, zukünftige Ansprüche an die Krankenversicherung. Und zu diesen gut 63% kommen noch mal etwa 160% obendrauf an Schulden, die versteckt sind. Und das vergessen die meisten. Also insofern ist die tatsächliche Verschuldung Deutschlands höher. Und jetzt schaue ich, also insofern will ich nur sagen, wenn man die Schuldenbremse schleifen will, muss man wissen, dass wir schon echt was auf dem Kerbholz haben. Und dann gucke ich mir an, ist der Staat zu klein, hat er zu wenig Einnahmen? Naja, kann ich nicht ganz so sehen. Also wir haben eine Staatsquote wahrscheinlich in diesem Jahr von knapp über 50%. Also 50% unserer Wirtschaftsleistung sind Ausgaben des Staates. Und deswegen sage ich, bevor wir jetzt über mehr Schulden, Schuldenbremse schleifen, abschaffen und so weiter noch mehr reden, lasst uns doch mal gucken, ob wir auf der Ausgabenseite nicht was gestrichen bekommen. Denn diese Vollkasko-Mentalität bei der Bürokratie, die merken wir auch bei den Staatsausgaben. Da sagt der Staat, Mensch, ich habe hier nochmal eine ganz tolle Subvention, weil ich finde, es ist moralisch gut, wenn alle Elektroautos fahren. Und dann gibt es 6,5 Milliarden. Und so kann man die Liste unendlich fortsetzen. Also wir haben da ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem. Der Staat hat über 50% Staatsquote. Und die direkte und indirekte Verschuldung ist weit jenseits der 200%. Also das zeigt mir, wir müssen da echt aufpassen. Wenn wir hier immer weitergehen, diesen Schritt in ein bisschen mehr Verschuldung, dann haben wir irgendwann Demografie und hohe Staatsschulden. Das ist ein ganz gefährlicher Cocktail, übrigens auch für die Finanzmärkte.
Absolut. Jetzt haben wir eben schon zwei, drei Punkte besprochen, wo wir gern die Menschen entlasten würden. Bei der Einkommensteuer wäre unfassbar wichtig. Und du hast jetzt auch ein, zwei Beispiele schon genannt. Vielleicht können wir es noch ganz, ganz konkret machen jetzt zum Schluss, weil das ja immer so ein Streitthema ist. Und ähnlich wie beim Bürokratieabbau, jeder wird gern ein paar Ausgaben reduzieren. Aber welche? Wo es dann praktisch gemacht wird, und wir sind uns einig, wenn wir bei der Einkommensteuer drehen wollen, müssen wir irgendwo bei den Ausgaben was kürzen und auch nicht nur 1, 2, 3 Milliarden, sondern da müsste schon ein bisschen mehr passieren, dass da auch Auswirkungen sind. Wo würde die FDP bei den Ausgaben kürzen wollen, ganz praxisnah jetzt im aktuellen Etat im aktuellen Bundeshaushalt?
Kann ich dir sagen. Also über den Sozialstaat haben wir gerade schon gesprochen. Wir haben erheblich steigende Sozialausgaben, auch wegen diesem Thema Kosten der Unterkunft. Da müssen wir runter durch andere Anreize, Stichwort Bürgergeld und Grundsicherung. Zweitens, also da hatte die Union übrigens mal 30 Milliarden versprochen. Da ist jetzt nicht wahnsinnig viel rumgekommen bisher. Bisher ist es eher so null an Einsparung. Aber da kann man mehr machen durch den Vorschlag, den ich gemacht habe. Aber ich will was Zweites sagen. Es gibt den berühmten Klima- und Transformationsfonds. Das ist auch so eins dieser Sondervermögen. Das ist auch so ein Sonderschuldentopf. Da soll bis 2027 jedes Jahr eigentlich 50 Milliarden Euro ausgegeben werden. Und zwar für Subventionen. Da sagt man, Mensch, die eine Technologie wollen wir verbieten. Zum Beispiel eine bestimmte Art Stahl zu produzieren. Oder wir wollen den Verbrennungsmotor verbieten. Oder was auch immer. Und das soll aus diesem Topf subventioniert werden. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Das unterstellt nämlich, dass der Staat genau weiß, welche Technologie richtig ist. Und der macht dann als erstes ein Verbot und sagt, oh Mensch, aber der Umstieg ist jetzt schwierig auf eine neue Technologie. Das subventionieren wir mit den Steuerzahlern. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Das ist, glaube ich, auch nicht zielführend, weil der Staat nämlich total schlecht darin ist, zu wissen, was die Technologie der Zukunft ist. Und das ist das, was wir vorhin bei Bürokratie mit Mut gemeint haben. Man muss echt Mut haben, einerseits die Regeln zurückzuschneiden, zum Beispiel bestimmte technologische Verbote, und auf der anderen Seite den Mut haben, da nicht noch alles, nachdem man die Verbote gemacht hat, mit Subventionen zuzuschütten. Also dieser Klima- und Transformationsfonds, das wäre ein Riesentopf. Wenn man dort real kürzen oder sogar streichen würde, dann wären direkt deutlich zweistellige Milliardenbeiträge, Beträge im Jahr im Haushalt übrig.
Dann sage ich vielen Dank für die Zeit. Und viel Erfolg für die kommenden Landtagswahlen.
Ganz herzlichen Dank, danke dir.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.